Ich steige ein mit dem Bibeltext, den ich hier angeschlagen habe. Ich lese nicht den ganzen, sondern einen Ausschnitt, den ich hier einblende. Sogleich aber nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren. Und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden ins Wanken kommen. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Stämme der Erde und werden sehen den Menschensohn kommen auf Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von den Enden des Himmels bis zum anderen. Von dem Tag aber und der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Jesus greift in diesem Text, in dieser Rede, auf biblisches Wissen zurück. Das heisst, er hat ja das Altes Testament zur Verfügung und er nimmt da einen Begriff aus, der aus dem Buch Daniel kommt und dort auch in einem ähnlichen Zusammenhang steht, wie er es hier verkündigen tut. Also er tut nicht etwas erfinden, sondern er tut etwas auslegen und etwas deutlich werden lassen, wo bereits gesagt worden ist, wo bereits offenbart worden ist durch den Geist Gottes. Es ist nicht alles neu, was Jesus sagt, aber er tut gewisse Sachen hervorheben, verstärken und interpretieren, wie das jeder Lehrer macht oder jeder Rabbi auch zu seiner Zeit gemacht hat. Und auch er als Lehrer das macht und Verkündiger. Er greift aufs Buch Daniel zurück und ich möchte die Stelle hier auch lesen. Da kam mit den Wolken des Himmels einer, der aussah wie ein Menschensohn. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn geführt. Ihm wurde Herrschaft, Würde und Königtum gegeben. Alle Völker, Nationen und Sprachen müssen ihm dienen. Seine Herrschaft ist eine ewige, unvergängliche Herrschaft. Sein Reich geht niemals unter. Das ist übrigens auch die Stelle, warum dass man Gott als alten Mann zeichnet, malt oder darstellt. Das ist die einzige Stelle in der Bibel, wo Gott als alten Herr darstellt. Herr Hochbetagte. Kann auch eine Frau sein, könnte auch eine Frau sein, die Hochbetagte. Da ist das Geschlecht nicht eindeutig in diesen Stellen. Aber da, in der deutschen Übersetzung, ist es eigentlich klar. Der Hochbetagte, um das geht es mir aber nicht. Mir geht es um einen Menschensohn. Ein Menschensohn. Und da ist es eindeutig. Da ist Jesus gemeint. Jesus, der Christus. Er selber bezeichnet sich als Menschensohn. Menschensohn ist nicht einfach ein männlicher Erdenbürger, sondern Menschensohn ist ein Titel. Menschensohn ist eigentlich das Gleiche wie Messias. Ist aber in einer anderen Sprache, in einer noch älteren Sprache, im assyrisch-babylonischen Kontext hat man vom Herrscher als einem Menschensohn geredet. Menschensohn ist ein erhabener Titel, einer allerhöchsten, wo alle Macht und Würde und Kraft gegeben ist. Und das sieht man nachher auch im Text. Ihm wurden gegeben Herrschaft, Würde, Königtum und das für immer und ewig. Menschensohn ist einer der höchsten Titel, den er hier in Anspruch nimmt. Jesus sagt, der Menschensohn wird kommen. Der Menschensohn, der bereits da verheißen ist. In apokalyptischer Sprache. Also in einer Sprache, die etwas darstellen, wo ganz klar und eindeutig ist. Bildersprache ist stark symbolisch aufgeladen. Ich gehe wieder zurück zum Matthäus-Text. Die apokalyptische Sprache, die hier benutzt wird, ist eine bildliche Sprache, also eine Zeichen- und Symbolsprache, wo man zurückgehen kann und schauen, wie ich es jetzt gerade gemacht habe, ins Alte Testament, wo Symbol, Zeichen und Begriff erklärt werden, deutlicher werden. ist nicht etwas Neues, ist nicht etwas aus der Fantasie entsprungen, sondern es ist etwas, was man erklären kann im Zusammenhang vom Alten Testament. Im guten reformatorischen Sinn, die Bibel leitet die Bibel aus. Also wenn wir da die Sprache anschauen, das, was Jesus sagt, finden wir Anhaltspunkte auch in der Bibel. Es werden aber Sachen bewusst hervorgehoben und überzeichnet. Und damit man das verstehen kann, habe ich euch hier ein Bild mitgebracht oder ein Erklärungsdiagramm. Wie funktioniert das in einer Vision? Und zwar noch, wenn man es übertreibt, in die Apokalyptik. In einer Vision, zum Beispiel der Johannes, zum Beispiel der Daniel, zum Beispiel der Jesaja oder Hesekiel, sie alle haben Visionen gehabt und haben Sachen gesehen, die wir so im Alltag nicht sehen. Gott hat sich ihnen offenbart, oder man könnte sagen, es ist eine Tür in einen Bereich aufgegangen, wo unsere Augen normalerweise verschlossen sind. Sie haben Sachen wahrgenommen, die wir im alltäglichen Leben so nicht wahrnehmen. Sie sind aber offen gewesen, sondern Gott ist zu ihnen gekommen und hat ihnen etwas gezeigt. Sie haben eine Vision gehabt. Sie haben etwas gesehen, was es so in dieser Welt auch nicht wirklich gibt. Wo man auch nicht einfach beschreiben kann und sagen, es ist rot, grün oder blau. Also es gibt eigentlich keine Sprache, um das, was sie gesehen haben, können zu beschreiben. Das, was sie wahrgenommen haben, ist wortlos, gross. Man kann es nicht, es gibt keine Beschreibung für das. Es ist auch nicht das Gefühl, sondern man kann es nicht beschreiben. Und jetzt sind sie aber in die Lage gekommen, dass gefragt worden sind, was hast du gesehen? Was hast du gesehen in dem Moment? Und jetzt ist er als Mensch, als normaler Mensch, herausgefordert, etwas zu beschreiben, was man eigentlich nicht beschreiben kann. Und wie machst du das? Wie machst du das, wenn die Herrlichkeit Gottes gesehen hast, die eigentlich unbeschreiblich ist, aber sie gleich musst du in Wort fassen? Und dann kommt eine apokalyptische Sprache zum Zug. Da kommt eine Methode zum Zug, wo etwas probiert auszusagen, etwas zu beschreiben, was man eigentlich eben nicht beschreiben kann. Und das ist nachher so eine Mischung. Ich habe es da probiert, das so zu mischen. Also du nimmst etwas, was bekannt ist, jetzt in dem Fall ein Gesicht. Ein Gesicht. Und dann sagst du zum Beispiel, ein Gesicht hat Augen, ein Mensch kann etwas sehen. Und du weißt, das, was du musst beschreiben, kannst du eigentlich nicht beschreiben, weil der hat alles überall zur gleichen Zeit können sehen. Ein Wesen, das immer überall alles sieht. Das kannst du nicht beschreiben. Das ist nur eine abstrakte Sprache. Und da langt es eigentlich auch nicht. Dann nimmst du noch ein Gesicht und machst die Augen riesengroß. Oder in der apolyptischen Sprache ist es nachher, dass es überall Augen hat. Hinten und vorne und rundum. Oder vier Gesichter und so weiter. Es wird dann alles grösser und vervielfältiger. Und es wird ein Element so groß gemacht, dass es raussticht. Und dann, wer mit dieser Sprache vertraut ist, kann nachher merken, was der Prophet oder der, der die Vision hatte, damit möchte ich sagen. Also da ist etwas, wird extrem scharf gemacht oder überzeichnet. Man kann das auch mit einer Karikatur machen, zum Beispiel, wenn ein Politiker karikiert wird, dann wird zum Beispiel seine Frisur da wird überzeichnet oder seine Nase wird gross gemacht, dann weiss man, das ist der. Weil das ist ein typisches Merkmal, das extrem vergrößert wird und man sofort dann eine Persönlichkeit oder eine Sache kann übergut erkennen. Das Ziel von dieser Sprache ist, etwas ganz deutlich zu sagen. Nicht etwas verschleiern zu sagen, sondern etwas klar und deutlich auszusprechen. Eine Sache oder einen Inhalt so prägnant zu sagen, dass man das Gefühl hat, in der normalen Welt, jetzt übertreibt er. Und er übertreibt ja auch tatsächlich. Niemand hat so grosse Augen, die übers Gesicht rausgehen. Alle haben die Augen zumindest im Gesicht. Keiner. Gut, wenn du eine Brille hast, geht es vielleicht so raus. Aber sonst geht es nie so raus. Und du merkst aber, indem der das so übertreibt, so wahnsinnig übertreibt, sagt er etwas, was man eigentlich nicht kann sagen kann. Das ist wie ein Zeichen dafür. Und der Jesus macht das immer wieder ähnlich, indem er sich auch dieser Sprache bedient, weil das ein Mittel war in dieser Zeit, wo man so gebraucht hat. Und wo man bis heute so braucht und üblich ist, über die Sachen auch zu reden. Jetzt, von was redet Jesus hier in dieser Predigt. Also ich weiss, es gibt so Abläufe, so Schemen, und ich kenne die auch, die Schemen, die Abläufe, wo man sich drin orientieren kann, wenn was passiert. Aber da müssen wir sofort wieder den Vers 36 führen, wo es heisst, von dem Tag und der Stunde weiß niemand, auch der Engel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Also Jesus sagt, ich weiß es auch nicht, wenn das alles passiert. Und eigentlich kann ich es euch auch nicht sagen. Und es wäre auch eine Überforderung, wenn er mich heute noch fragen würde, Stefan, wann passiert jetzt das alles? Dann würde ich sagen, Jesus hat uns gesagt, er weiß es nicht, woher soll ich es denn wissen, wenn es nicht einmal Jesus weiß? Das ist wichtig zu wissen, oder das ist wichtig im Hinterkopf zu haben. Und doch haben wir so einen Ablauf im Kopf. Und ich glaube, der Ablauf, der dort gezeichnet wird, ist, dass es verschiedene Katastrophen gibt, zum Beispiel Krieg, wie wir es jetzt erleben, Umweltkatastrophen, wie das letzte Mal in Deutschland, oder dass man noch von grösseren Geschichten redet. Und das ist das, was Jesus da macht. Er redet von einer unvorstellbaren, unbeschreiblich grossen Katastrophe. Etwas, wo wir uns, auch wenn wir es uns wollen, ausdenken oder ausmalen, uns nicht könnten ausmalen. Also ein immenses Geschehen. Da sagt er im Vers 29, sogleich aber nach der Bedrängnis jener Tage, also das wären Kriegsüchen und alles, so was wir jetzt ja ziemlich mit drin sind, sagt er, wird sich Sonne und Mond verfinstern und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden ins Wanken geraten. Sterne, die vom Himmel runterfallen. Und die Kometen, die auf die Erde fallen, all das sind Szenarien, die übrigens nicht nur in der Bibel stehen, sondern wo die Welt sich real damit befasst. Also es gibt Maschinen und Menschen, die nichts anderes machen, auch in der jetzigen Sekunde, die den Himmel absuchen nach Körpern, die mit dieser Welt kollidieren und eine Katastrophe auslösen. Das ist nicht Utopie, das ist auch nicht Fiktion, sondern das sind reale Szenarien. Also da tun sich Wissenschaftler damit befassen und man gibt sehr, sehr, sehr viel Geld aus für das. Unter anderem eins von den Grössten, die es jetzt hier in den Himmel hochgeschickt hat, die sehr tief hineinsieht, dient auch dazu, solche Sachen können zu sehen und zu entdecken, zu berechnen, was dann könnte passieren. Also es ist nicht irgendein abgehobenes Szenario, das Jesus da beschreibt, obwohl wir wissen, dass das eine ultimativ grosse Katastrophe wird können geben. Je nachdem, wie gross ein Körper ist, der auf der Erde fällt, oder wie klein das der ist, kann es grösser oder schlimmer sein. Es ist schön, im Sommer, im August auf dem Rücken zu liegen oder aufzustehen in der Nacht zum Fenster auszuschauen und den Sternschnuppen anzuschauen und sich etwas zu wünschen. Das ist etwas Schönes. Aber wenn der Stern, der dann runterfällt, da noch grösser ist, dann kann es in einer Katastrophe enden. Und das meint Jesus. Und er sagt, da geraten nicht nur die Sterne, die Sternschnuppen, die vom Himmel fallen auf der Erde, sondern da geraten grundsätzliche Systeme im Himmel durcheinander. Das können wir uns nicht vorstellen. Wenn die Erde mal viel schneller um die Sonne herum gehen würde, sie ja nur noch halb so viele Tage hat. Also wir können uns das einfach nicht vorstellen, wenn Sachen durcheinander kommen. Für uns ist alles kontinuierlich, für uns ist alles stabil. Wir können es uns nicht vorstellen. Aber das ist eine unglaubliche Katastrophe, die Jesus da sagt. An dem Punkt sind wir heute und morgen nicht. Ich glaube es einmal nicht. Ich sehe es nicht. Aber Jesus sagt, wenn das wird passieren, wenn das wird passieren, wenn alles durcheinander kommt, aber wirklich alles, also wenn die Katastrophe von den Katastrophen passiert, da, er überzeichnet. Denn wenn in deinem Leben alles durcheinander geht und nichts mehr verhält, kann sie auch in der Seele interpretieren, wenn man das möchte, oder? Wenn alles nicht mehr verhält, alles wankt und du den Boden unter den Füßen verlierst und der Himmel über dir zusammenbricht, dein ganzer Glaube nicht mehr verhält, dann, was dreht denn noch? Wo ist denn dein Sammelpunkt? Und jetzt gibt es da verschiedene Antworten. Eine, die die Welt gibt, die ich die letzte Woche am Fernsehen gesehen habe, also nicht Utopie, Menschen in Amerika, die sich tatsächlich einen Bunker gemietet haben. 25'000 Stutz. Du kannst einen Bunker mieten. Und er ist die auf Lebzeiten. 25.000 Stutz. Der macht das, der hat alle Bunker vermietet. Das ist ein Feld von Bunkern. Riesig. Also ein Emmental voll Bunker vermietet. Für Menschen, die ein extremes Sicherheitsbedürfnis haben. Und es gibt Menschen, haben es gezeigt in dieser Doku, die hier leben. Weil sie damit rechnen, dass genau das passiert, was Jesus da gesagt hat, nämlich dass Himmel und Erde durcheinander kommen und die Sterne auf die Erde fallen. Oder menschengemachte Sterne vielleicht auch auf die Erde fallen, oder? So. Darum leben sie und kaufen sie sich einen Bunker. Das ist eine Lösung. Ihren Sammelort in dieser Katastrophe, der Ort, wo sie sich versammeln, wo sie zusammengerufen sind, ihre Boote, rufen sie hier an und sagen, verbarrikadier dich in der Hoffnung, dass du hier überlebst. Nichts gegen das, gegen den Glauben, gegen ein gewisses Sicherheitsbedürfnis, aber ich glaube, die Bibel sagt uns etwas anderes, als dass wir uns eingraben und Bunker bauen. Ich glaube, unser Leben, unser Überleben, hängt noch von anderen Sachen ab. Das ist eine mögliche Auslegung und eine mögliche Interpretation oder eine Reaktion von Menschen, wenn sie den Text lesen. Eine weitere Möglichkeit, um das auszulegen, ist ein wörtliches Verständnis. Und da kann man andere Bibelstellen dazu nehmen und fragen, wo wird denn Jesus erscheinen? Wo ist das Zeichen des Menschensohns? Und was ist das Zeichen vom Menschensohn? Wie kann ich denn das verstehen, wenn er kommt, wenn das passiert? Wie kann ich parat sein? Also wie tue ich das übertragen? Dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Stämme der Erde. Und dann werden den Menschen kommen sehen auf Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Da ist eine Wolke über dem Ölberg. Das ist die Klagemauer und hinten dran ist der Ölberg. Das ist traditionell der Ort, wo Christus in Herrlichkeit wird erscheinen, und zwar auf der Wolke so, wie es verheißen ist in der Apostelgeschichte. Wenn er, wenn er aufgefahren ist, so wird er wiederkommen. So wie ihn die Jünger gesehen haben, gehen, so wird er wieder erscheinen. Da ist eine bildnerische oder eine zeichnerische Darstellung von dem. Das ist allerdings nicht die Absicht vom Maler, sondern der hat lediglich ein Kunststück gemacht vom Sonnenaufgang in Jerusalem. Und ich tue jetzt etwas hineininterpretieren in das Bild, dass ihr das wisst. Also der war ein Künstler, ein säkularer Künstler, der einen Sonnenaufgang über Jerusalem gemalt hat. Ich aber tue es jetzt mit dem Text interpretieren. Da kann man das sagen, wenn Jesus wiederkommt, kann man sich so vorstellen. Der Herr, der so gegangen ist, wie wir es glauben, nämlich in den Himmel mit einer Wolke oder durch die Wolke durch, wird so wiederkommen. Auf welche Stelle beruft er sich da, der Jesus, wenn er das predigt? Er beruft sich auf eines der bekanntesten Gebete von David. Ich lese euch nur einen kurzen Ausschnitt vor. Und dann verstehen wir, warum er das so sagt und was nachher meine weitere Interpretation ist. Der David betet, nachdem er wirklich schon viel erlebt hat: Gott ist mein Hort, auf ihn traue ich, mein Schild, mein Horn, meines Heils, mein Schutz und mein Zufluchtsort oder mein Bunker, mein Heiland, der du mich vor aller Gewalttat errettest. Ich rufe den Herrn, den Hochgelobten, so werde ich von meinen Feinden errettet. Es hatten mich umfangen, die Wogen des Todes und die Stürme des Verderbens erschreckten mich. Die Fesseln des Totenreiches umgaben mich und die Stricke des Todes überwältigten mich. Als mir Angst war, rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Da erhörte er meine Stimme von seinem Tempel und mein Schreien kam zu seinen Ohren. Und die Erde bebte und wankte und die Grundfesten des Himmels bewegten sich und bebten, als er zornig war. Rauch ging auf von seiner Nase und verzehrendes Feuer aus seinem Mund. Glühende Kohlen flammten von ihm auf. Er neigte den Himmel und fuhr herab und dunkel war unter seinen Flüßen. Und er fuhr auf dem Cherub und flog daher. Er erschien auf den Fittichen des Windes. Er machte Finsternis zu seinem Zelt rings um ihn her und schwarze, dichte Wolken. Aus dem Glanz vor ihm brannte die Feuersglut. Der Herr donnerte vom Himmel und der Höchste ließ seinen Donner erschallen. Er schoss seine Pfeile und zerstreute sie. Er ließ Blitze und erschreckte sie. Da sah man das Bett des Wassers und des Erdbodens. Grund wurde aufgedeckt vor dem Schelten des Herrn und vor dem Atem und dem Schnauben seiner Nase. Tönt ziemlich apokalyptisch, das Erscheinen Gottes. Aber genau das, auf das greift Jesus zurück. Auf so ein mächtiges, gewaltiges Erscheinen. Und man merkt, da ist sehr viel Natur mit im Spiel. Er braucht wieder genau die Bilder, die ich am Anfang gesagt habe. Er nimmt etwas aus der Natur, um etwas zu sagen, was man eigentlich nicht beschreiben kann. Wenn Gott wird erscheinen, wird es so gewaltig sein, wie der fürchterlichste Sturm, den du je erlebt hast. So tut er das beschrieben. Und das Zeichen von seinem Erscheinen da, sagt er, ist wieder die Wolke. Aber die Wolke kennen wir auch von einem anderen Ort, an einem Sammelplatz. Das wäre das. Da ist die Wolke von der Herrlichkeit. Die Wolke taucht immer wieder auf. Das Zeichen von seiner Herrlichkeit, von der Präsenz von seiner Herrlichkeit. Das Zeichen von seiner Präsenz wird immer wieder mit einer Wolke beschrieben. Auch bei Mose. Gott hat sein Volk aus Ägypten gerettet. Und dort sind auch so eine ganze Serie von Katastrophen passiert. Und die letzte war, dass Kinder gestorben sind, Erstgeborene von den Ägyptern. Und die Erlösung war, dass wenn man geglaubt hat und das Blut vom Lamm an die Pfosten angestrichen hat, dass man gerettet worden ist und dann ausgezogen hat. Oder dass dann Kinder gerettet worden sind durch das Blut vom Lamm. Und dann sind sie ausgezogen durchs Meer. Das haben wir jetzt gehört. David griff auf das zurück, dass das Meer sich geteilt hat und das Trockene ist sichtbar worden. Und dann ist Gott vor ihnen hergegangen in dieser Wolke. Am Tag in einer Wolke und Nacht in einer Feuersäule. Da sehen wir es abbildet, zeichnet von einem Künstler. Da ist sie wieder, die Wolke von der Herrlichkeit. Die Wolke von der Herrlichkeit führt und sie wird sichtbar werden. Und sie ist unbeschreiblich. Es ist ein Phänomen, wo man, wenn man es möchte, einfach nicht drankommt, sondern eben muss zurückgreifen auf solche Bilder und Texte, wie ich es jetzt gemacht habe, um den einen Text, den wir jetzt hier gelesen haben, oder lesen, aus dem Matthäus zu verstehen. Alle diese Bilder, all die Symbole, die ganze Sprache kommt da wieder zum Zug. Also das ist so stark aufgeladen, die einzelnen Worte, Gott kommt in einer Wolke oder der Menschensohn kommt in einer Wolke. Ist alles mit diesen Geschichten hinten dran aufgeladen. Darum ist das, kann man nicht einfach sagen, die Wolke, oder es ist ein Wölkchen, so wie ich es vorher gezeigt habe. Sondern es meint eben die ganze Geschichte aus dem Alten Testament, was das Volk Israel erlebt hat und wo die Jünger, die das gehört haben, wohl vertraut sind. Also sie haben gerade so Blitz gemacht und all die Texte, die ich euch gezeigt habe oder vorgelesen habe, die sind ihnen vor Augen gewesen und haben gesagt, und sie haben gewusst, was es eigentlich wird bedeuten. Gott wird kommen mit seiner Macht und Herrlichkeit. Und wir werden uns bei ihm sammeln. Da, wo sich die Wolke niedergelassen hat, dort haben sie sich niedergelassen und dort sind sie zusammengekommen. Dort, wo die Wolke war, war der Sammelpunkt. Und die Wolke war unterwegs in der Wüste. Es war nicht an einem fixen Ort. Dort, wo die Wolke von Gott war, dort, wo die Herrlichkeit von Gott präsent war, dort haben sie sich versammelt. Was bedeutet es für uns heute, in unserer Zeit? Wo sammeln wir uns als Christen, wenn unvorstellbare Katastrophen uns treffen, Not grösser wird, als dass wir sie uns vorstellen können? Ziehen wir uns zurück an einen Sammelpunkt auf dem Friedhof? Ziehen wir uns zurück in einen Bunker oder einen Luftschutzkeller oder eine Alphütte, die wir für uns ausgedacht haben. Reisen wir mit dem nächsten Flugzeug nach Jerusalem, wenn wir davon ausgehen, dass er dort erscheint. Was ist unser Sammelpunkt? Und ich glaube, was Jesus da uns anbietet und uns sagt, ist, dass er der Sammelpunkt ist. Christus selber, der Messias selber. Und das ist ja das, was der David im Gebet gesagt hat. Du, Herr, bist mein Schirm und Schutz. Der Messias selber wird da gezeigt als der Sammelpunkt. Gott selber ist der Sammelpunkt. Man sammelt uns bei ihm oder er sammelt uns zu sich. Er sendet Boten aus, Engel. Engel bedeutet Boten und Boten ist ein sehr weiter Begriff. Er sendet Boten aus, um sein Volk zu sammeln. Ich bin einer von diesen Boten und du bist auch ein Boten. Und wir sammeln uns zu Jesus. Wir tun es jetzt in dieser Zeit, nachdem er auferstanden ist. Wir tun es aber auch, seine Boten, seine Engel, tun es auch dann, wenn er wiederkommt in Macht und Herrlichkeit. Das genau Gleiche, wie wir heute machen, wird auch dann sein. Denn nur bei Jesus selber ist die Rettung. Es gibt keinen anderen Retter. Und in niemandem anderem ist die Erlösung als in Christus. Er ist der Bunker. Er ist der Schild. Er ist der sichere Zufluchtsort. Es gibt keinen anderen Ort, in dem du gerettet werden kannst. Es gibt keinen anderen Namen auf dieser Welt, in dem Erlösung ist, kann die Apostelgeschichte sagen. Es gibt keinen anderen. Ja, natürlich brauchen wir unseren Körperschutz, aber es gibt mehr als deine Beine, deine Füße, dein Kopf und dein Herz. Du bist mehr. Du bist ein Erlöster. Unsere Hoffnung ruht ganz auf Jesus Christus, am Weltenherrscher. Ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erde. Er ist der Sammelpunkt. Zu ihm kommen wir, denn wenn die Not am grössten ist. Wir verkündigen Jesus Christus auf dem Thron. Ihm ist alle Macht im Himmel und auf Erde gegeben. So wie dort mal, wo der Petrus übers Wasser gelaufen ist, oder sie alle mit dem Boot gewesen sind und Angst gehabt haben, unterzugehen und zu versinken, der Sturm gekommen ist, die Wolke gekommen ist und der Wind geblaset hat. So wie sie Angst gehabt haben, hier auf dem See Genezareth, und er mit einem Wort den Sturm gestillt hat, seine Macht über die Schöpfung gezeigt hat, so hat er auch Macht und Kraft über jeden Stern und jeden anderen Himmelskörper. Christus ist alle Macht im Himmel und auf Erde. Alles ist in seiner Hand. Darauf beruht unser Glaube. Also denn, wenn alles durcheinander kommt, dann ist es immer noch in Gottes Hand. Er ist der Herrscher, der eingesetzt worden ist für alle Zeiten. So haben wir es gelesen im Buch Daniel. Und das Einsetzen ist passiert, ist am Kreuz und in der Auferstehung. Da ist er erhöht worden. Da ist er eingesetzt worden zum Herrscher von allen Zeit. Darum, wenn wir uns beim Menschensohn sammeln, eingehüllt in einer Wolke, oder wir werden uns sammeln beim Menschensohn, wenn er eingehüllt kommt in der Wolke von der Herrlichkeit, wenn er erscheint als lebendiger Gott. So wie wir es gesehen haben, hier in dem Bild von der Stiftshütte. Er selber ist der Ort, wo wir uns sammeln. Der Auferstandene selber ist das Zeichen der Erlösung. Jesus Christus, der Herr, der lebendige Gott.